endlich Urlaub. Ey, ich hechle auf dieses Datum hin. Mein Konto ächzt. Egal. Das zahle ich die nächsten Monate in kleinen Schritten einfach wieder ab. Was packe ich ein? Bibel? Ach nö. 2 Wochen mal ohne Bibel, ohne Kirchengedöns, ohne Gott. Naja, nicht so richtig. Ich bete auf jeden Fall vor und während dem Flug. Aber dann ist mal Pause, ey. Das ganze Jahr bin ich engagiert für Jesus unterwegs und mache Werbung für ihn. Hey, ich hole meine Freunde mit in die Church. Aber 2 Wochen im Jahr muss ich da mal raus. Raus aus dieser Vorbildfunktion, raus aus diesen Verpflichtungen, Mensch. Aus den Auseinandersetzungen, die es auch in der Kirche immer wieder gibt. Boah, da ist ja oft kein Unterschied zum Arbeitsalltag. Überall die gleichen Querelen. Wenn ich ehrlich bin, strengt mich das Christsein manchmal ganz schön an. Wenn ich ehrlich bin, dann würde ich auch mal wieder gerne so richtig auf den Putz hauen. Zusaufen bis zum Limit. Mich richtig gehen lassen und am nächsten Morgen nicht mehr wissen, wer da neben mir im Bett liegt. Oh. Mal richtig Spaß haben eben. Dabei sein, wenn im Kollektiv ein Wahnsinnskater zelebriert wird. Boah, ey, an die Schädel weggeht. Boah. Oh. Ich mache am besten den Jesus-Aufkleber von meinem Koffer weg. Das nimmt schon mal Druck raus. Jesus versteht das sicher. Ihm ging es ja ähnlich. Überall Menschen, die was von ihm wollten oder im Stress gemacht haben, der brauchte auch mal Abstand von dem religiösen Gedöns um ihn rum. Und das weiß ja jeder Christ. Jesus ist für meine Sünden gestorben. Und er vergibt gerne. Umkehren, jederzeit möglich. Das wird ja auch in unserer Church immer wieder betont. Da nehme ich ihn dann einfach beim Wort, wenn ich wiederkomme und wenn es doch etwas zu heftig gewesen ist. Nach dem Urlaub werde ich natürlich auch wieder beten, dann kläre ich das mit ihm ehrlich. Ich weiß ja schließlich, wie sich ein guter Christ zu verhalten hat. Also, tschüssi, bis in 2 Wochen. Mal grundehrlich. Alle die, die mit Gott schon länger unterwegs sind und alle die, die vielleicht ganz frisch dabei sind, habt ihr vielleicht nicht schon auch einmal so ein ganz klein bisschen diesen winzigen Gedanken in euch gespürt? Ich muss mal in die Mitte. So. Natürlich nur so ein ganz kleines bisschen, weil wir wissen ja, solche Gedanken dürfen wir Christen nicht denken. Das gehört sich nicht. Und wir haben ja auch schon so viel Gutes erlebt mit Gott. Und wir wissen, dass Gott sich freut über uns, wenn wir ein sauberes Leben leben und wenn Gott ja stolz sein kann auf uns. Wir wollen ja auch nicht undankbar sein und Gott das wieder zurückgeben, was er uns schon alles geschenkt hat in unserem Leben. Und zwar sollen wir in der Welt leben, aber als Vorbild für die Welt, als Fackeln für Jesus. Und da passen solche Gedanken, ich brauche mal Urlaub von Gott, wirklich nicht richtig rein. Jetzt bin ich aber doch tatsächlich nach Recherchen, weil mich einfach diese Überschrift Urlaub von Gott hat mich echt gepackt, dachte ich, ja, lass uns mal drüber nachdenken. Und dann bin ich auf einen Psalm gestoßen, im Alten Testament, im Psalm 73. Und ich war doch sehr erstaunt, als ich die ersten Zeilen so gelesen habe. Da jammert einer Gott ziemlich an. Auf Neuenglisch würde man sagen, er ist ziemlich angepustet. And here is what he says. Psalm 73, 2 bis 12. Ich aber wäre fast zu Fall gekommen. Beinahe hätte ich den Boden unter den Füßen verloren. Denn ich habe die stolzen Menschen beneidet, als ich sah, wie gut es ihnen trotz ihrer Bosheit ging. Sie scheinen ein sorgloses Leben zu führen und sind stark und gesund. Sie müssen sich nicht wie die anderen Menschen abmühen und werden nicht wie alle übrigen von Sorgen geplagt. Ihren Hochmut tragen sie zur Schau wie einen kostbaren Halsschmuck und ihre Grausamkeit umgibt sie wie ein kostbares Kleid. Sie triefen vor Fett und tun, was immer ihr Herz begehrt. Die machen, was sie willet. Sie verspotten andere und reden nur Böses. Verächtlich verhöhnen sie andere. Sie prahlen, als kämen ihre Worte vom Himmel. Die ganze Welt hört ihre angeberischen Worte. Und das verwirrt und verunsichert die Menschen, sodass sie ihren Worten Glauben schenken. Sie fragen, weiß Gott überhaupt, was da vor sich geht? Guckt er überhaupt zu? Sieht der Höchste, was hier geschieht? Schau dir diese gottlosen Menschen an, während ihr Reichtum wächst. Andere werden immer reicher und mir werden immer ärmer. Führen sie ein angenehmes und sorgloses Leben. Das war vor mehreren tausend Jahren und ich frage mal so ganz spontan in die Runde, sind das Gedanken, die uns unbekannt sind? Wir haben keine Gedanken. Ich probiere es nochmal. Diese Gedanken, die hier der Psalmist da mal an Gott losjammert, ist das was, was uns gerade erstaunt und denkt, ach, das sind ja ganz neue Gedanken? Nein. Danke. Ich liebe Mitarbeit. Und Mitdenken ist auch gut. Nein, ist es nicht. Geht es uns nicht auch oft so? Unser Anspiel, das war jetzt vielleicht ein bisschen neumodisch, aber die Grundtendenz ist doch die gleiche. Ich schaffe mich ab als Christ, in der Gemeinde, auf der Arbeit will ich auch mein Christsein leben. Ich versuche Vorbild zu sein, wo ich nur kann. Ich engagiere mich, ich trage Kirchen nach außen. Ich verbringe Zeit mit meinem nervigen Arbeitskollegen nach Feierabend, in der Hoffnung, dass ich ihm endlich mal was von Jesus erzählen kann und die Gelegenheit kommt. Junge, aber ist das anstrengend. Und trotzdem ich meinen Zehnten gebe, türmen sich komischerweise keinerlei Reichtümer auf meinem Konto. Obwohl in der Bibel steht, dass Gott mich segnen wird, wenn ich das treu tue. Und die Zeitungen sind voll von Menschen, die durch Steuerhinterziehung und frag mich nicht was, Kohle anhäufen, dass ihnen zu den Ohren und aus allen Poren wieder rauskommt. Und das ist doch ein bisschen merkwürdig. Ja? Vor dem Haus steht ein fetter BMW mit Porsche-Motor und Anhängerkupplung, ja, damit man hinter noch der Hängernorme kann, wenn man in der Wahl geht. Ja, natürlich kein Diesel, blöd ist man ja heutzutage auch nicht. Das Haus steht tipptopp abbezahlt da. Und da stimmt's doch nicht, oder? Da könnte man doch mit diesem Psalmisten nochmal fragen, Psalm 73, Vers 13 bis 14, Mensch, ey, war es denn völlig umsonst, dass ich mein Herz reinhielt und kein Unrecht beging? Jetzt habe ich nichts als Sorgen von früh bis spät und jeder Morgen bringt mir neuen Kummer. Ja, geht's noch? Der Mensch, der diesen Psalm geschrieben hat und sich seinen Frust von der Seele geschrieben hat und ganz, ganz ehrlich, grundehrlich war zu Gott und es gewagt hat, diese ganze Geschichte mal zu hinterfragen, der will es kapieren, warum gibt es diese Ungerechtigkeit in dieser Welt und warum ich halte hier mein Herz rein und, Junge, eine Sorge nach der anderen, morgens schon, ach du liebe Güte, und hier der Porsche-Nachbar, pff, alles gut. Er kapiert es nicht, bis er in Kommunikation mit Gott tritt. Aber in der Bibel steht, er geht in Gottes Vorhöfe. Wir können sagen, wir gehen in die Kirche, aber wir müssen dazu nicht in die Kirche gehen. Wir können einfach mal Gott fragen, da wo wir stehen und wo wir sind. Und so ging es dem auch. Er hat Gott zugehört. Und Gott hat ihm gezeigt, was wirklich in ihm war, warum er so neidisch war und fast gestrauchelt wäre. Und zwar sagt Gott ihm, hey, Verbitterung und Zorn waren die Basis für dieses Genöle.
Das ist alles so ungerecht, Gott.
Ungefähr so, wie der Bruce drauf ist, ziemlich am Anfang des Films. Bruce Allmächtig, den kennt ihr vielleicht. Ich finde den total, also man kann sehen, wie man es will, aber ich finde das ganz gut, wie das so ein bisschen komödiantisch dargestellt ist. Bruce begegnet Gott.
Wow, eine ganze Schublade nur bei mich.
Ja.
Darf ich mal nachsehen?
Es ist dein Leben.
Klingt ja spannend.
Der letzte Eintrag ist etwas beunruhigend. kämpfen wir ohne Bandagen, Gott. Gott hat mir meinen Spatz und mein Dach genommen. Gott ist ein fieses Kind mit einem Brennglas. Zerschmetter mich, oh allmächtiger Zerschmetterer. Eigentlich halte ich nicht viel von Blasphemie, aber bei dem letzten musste ich lachen.
Sie spionieren mir nach. Wer sind Sie?
Der da ist. Der Schöpfer des Himmels und der Erde. Das Alpha und Omega.
Ah, ich verstehe, worauf das hinausläuft.
Bruce, ich bin Gott.
Bingo! Gewonnen!
Ist das Ihre endgültige Antwort?
Und hier steht die Lösung, es ist Gott!
Bing, 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 bing. Tja, aber nett, ich kenn zu lang, Gott. Danke für den Grand Canyon. Und viel Glück bei der Apokalypse. Ach, übrigens, du nervst!
Ich mag diesen Film, weil der Bruce einfach sich auch traut, das gerade rauszulassen. Der hat schon ganz viel vorher wirklich erdulden müssen und sein Geduldsfaden ist jetzt geplatzt und er sagt Gott mal, was er von ihm denkt. Wir Christen, wir antworten doch ganz gern auf die Frage, warum wir eigentlich an Jesus glauben. Jesus hat uns frei gemacht. Wie ist das zu verstehen, wenn im Galater 5, Vers 1 steht: So hat uns Christus also wirklich befreit. Sorgt nun dafür, dass ihr frei bleibt und lasst euch nicht weiter unter das Gesetz versklaven. Wieso? Sagen jetzt vielleicht Leute, die mit Jesus jetzt gar nichts anfangen können oder auch Christen, die irgendwie vielleicht mal wieder denken, ja, weshalb bin ich eigentlich Christ? Ich bin doch nicht gefangen. Nirgends. Ich gehe hin, wohin ich will. Ich kann tun und lassen, was ich will. Noch. Ja, da müssen wir jetzt buchstäblich zur Schöpfung und zu Adam und Eva zurückgehen. So, mal tief einatmen, weil das ist eine lange Zeit. Und ausatmen. Ich kann euch nicht hören. Macht das, das ist wirklich ein guter Ratschlag. Tief einatmen und aus. Es geht los. Gottes ursprünglicher Plan, der war, dass Menschen und Gott auf ewig miteinander in vollkommener Einheit und Gemeinschaft leben und dass wir ohne Leid und Schmerzen oder Krankheit leben, ohne Sorgen, ohne Depressionen, ohne Beziehungschaos, ohne innerer Leere. Gott schuf den Menschen als sein Gegenüber, ja, haben wir schon 10.000 Mal gehört, macht nichts, dass sich die Menschen bei ihm wohlfühlen sollen. Er wollte den Menschen ein Zuhause sein, geprägt von Frieden und Freude von Kopf bis Fuß. Gottes Wille ist es, seine Menschen mit seiner Liebe zu überschütten, also so nicht so Tröpfel, sondern duschemäßig. Überschütten mit Liebe. Eine großartige Beziehung will er mit ihnen leben, mit uns. Und das ist der Wille heute genauso für uns Menschen wie damals, dass wir in folgender Bestimmung leben. Unsere Bestimmung ist, Gott lieben und von Gott geliebt zu werden. Unsere Bestimmung ist, andere lieben und von ihnen geliebt zu werden. Unsere Bestimmung ist, die Aufgaben erkennen und zu erfüllen, die er für jeden einzelnen Menschen hat. Und unsere Bestimmung ist, ein Leben frei von Scham und Selbstzerstörung zu leben. Gott hat uns für ein Leben in Freiheit geschaffen, sowohl äußerer als auch innerer Freiheit. Am Anfang gab es keine Unterdrückung. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen heute, ne? Keine persönlichen Verletzungen. Und daraus entstehen Schuld- und Schamgefühle. Adam und Eva waren nackig. Totales FKK im Paradies, Gregor Gysi hätte seine Freude dran gehabt. Es gab keine Verlierer. Das klingt doch wirklich paradiesisch. Wenn wir mal wieder grundehrlich sind, stellen wir doch aber fest, dass Gottes Plan wohl ziemlich daneben gegangen sein muss. Krieg, Tod, Mord, Katastrophen, familiäre Katastrophen, Unfrieden, gesellschaftlich, national und international. Also ist irgendwie alles andere als paradiesisch. Im Neuen Testament, im Römer 5, Vers 12, da gibt uns die Bibel eine nähere Erklärung. Man könnte sagen, oh ja, tolle Bibelstelle. Ein Schuldiger ist gefunden, wir sind also nur Opfer der Umstände und sind fein raus. Römer 5, Vers 12. Die Sünde kam durch einen einzigen Menschen in die Welt, Adam. Aha, bin ich Adam? Nein. Bin ich Eva? Nein, ich kann überhaupt nichts dafür. Ja? Tausende von Jahren baut er Bockmist und ich muss das tragen. Als Folge davon kam der Tod und der Tod ergriff alle, weil alle sündigten. Das ist eine dicke Kröte, die müssen wir schlucken, ob uns das gefällt oder nicht. Wir alle sündigen. Kurze Erklärung, Sünde, altmodisches Wort, Schiedigol, ich kann euch auch Zielverfehlung anbieten, es ist beides dasselbe. Einfach dran vorbeigelebt an dem, was Gott für jeden einzelnen Menschen will. Einzelne Menschen sündigen, ganze Nationen sündigen und so geht es fort und fort und wir sind nicht Opfer der Umstände, wir sind aktiv beteiligt. Adam, ja, hat Urlaub gemacht von Gott auf eine unschöne Art und Weise und schlug sich auf die Seite von Lügen und von Misstrauen. Und damit hat er von sich aus sein Hausrecht bei Gott aufgegeben. In Gottes Zuhause ging das so nicht mehr. Die Folge von Adams Sünde war, dass wir alle eine sündige Natur mitbekommen haben. Und die Folge davon ist, dass wir Menschen außerhalb von Gottes Plan leben. Wir sind somit auch nicht mehr Gottes Hausgenossen und wir sind von Gott getrennt. In Gottes Gegenwart passt keine Sünde. Da passt kein einziges schwarzes Fleckchen, kein Yin und Yang. Passt da einfach nicht rein. Es ist wie so Magneten, die so aufeinander zugeschoben werden sollen. Und dann, es geht einfach nicht. Getrennt. Wir kommen nicht mehr hin. Und Gott sagt, hey, kommt her. Und wir sagen, ja, wir wollen. Pff, keine Chance. Wir treiben demzufolge in Sinn und Ziellosigkeit so ein bisschen durchs Leben. Unsere Ehebeziehungen sind dann so wie bei Adam und Eva, die haben sich auch nicht gut entwickelt. Ja, der eine schiebt dem anderen die Schuld in die Schuhe und sagt, der war's, nein, die war's, wenn der nicht gewesen wäre, hätte ich nicht. Geprägt von Machtspielchen und wer hat jetzt hier die Kontrolle, du oder ich? Ganz schön, anstatt sich zu ergänzen. Ängste bestimmten Adams und Evas Leben nach diesem Sündenfall, genauso wie es heutzutage bei uns passiert. Das war von Gott für uns so nicht vorgesehen. Jetzt könnte ich noch mehr miese Stimmung machen, ja, bis Punkt und so ganz unten. Mache ich jetzt aber nicht mehr. Zu welcher Freiheit hat uns Jesus denn jetzt berufen inmitten von diesem doch eher trostlosen Szenario? In Freiheit leben. Das bedeutet, Gott setzt uns wieder ein in das Leben, in dem er uns immer gesehen hat. Und das betrifft umfassend alles auch, was daneben gegangen ist. Also nicht nur jedes einzelne Leben, sondern alle Familien, alle Gemeinschaften, alle Gemeinden, alle Nationen, die Umwelt, Tiere. Gottes Plan gilt für die ganze Welt. Mit allem, was drin kreucht und fleucht. Und er will, dass jeder einzelne Mensch gerettet wird und jedes Leben sinnerfüllt gelebt werden kann, voller Hoffnung und voller Frieden und voller Liebe. Dass wir frei sind von Ablehnung, frei von Verurteilung, frei von Schuldgefühlen, frei von Furcht und von Angst und von Gebundenheit an Krankheit und sonstigen Leiden und Süchten. Freiheit von Gottes Gericht, das am Ende jedes Menschenleben steht. Das ist so sicher, wie das Amen in der Kirche steht, in der Bibel. Wir stehen vor Gott und dann schauen wir uns die Sache mal an. Freiheit von Gottes Gericht und Todesangst und Unterdrückung durch den Feind Gottes, Satan. Im 1. Johannes 3, Vers 8 steht da was drüber. Aber wenn Menschen sündigen, dann zeigt das, dass sie zum Machtbereich des Teufels gehören, der von Anfang an gesündigt hat. Doch der Sohn Gottes kommt, um die Taten des Teufels zu vernichten. Also es ist alles, was ich hier so von mir gebe übrigens, gell? Das steht da drin. Ich habe es nicht geschrieben. Und bin ich froh, denn da ist so viel Hoffnung drin. Wir brauchen keine Angst mehr haben, wenn wir zu Gott gehören, dass uns der Feind Gottes irgendwie noch was anhaben kann. Aber wir wissen ja, dass alles so seinen Preis hat, gell? Gibt ja nichts umsonst, mir Schwabe, wisse das. Ich zahl mal Sach, einer der schönsten Sprüche im Schwabenland. Nein, das wäre doch nicht nötig gewesen, was kriegst du dafür? Das Problem ist, dass wir dabei Gott total auf Granit stoßen. Da sagt Gott, pfff, was willst du mir, gell? Ich glaube, Gott kann auch Schwäbisch. Was willst denn du für einen Podcast, was möchtest du denn mir geben? Wir haben nichts, was wir Gott geben können. Es gibt nichts umsonst, aber wir probieren es trotzdem gerne. Ja, wir machen uns eilig auf den Weg und fangen an, so viel zu tun wie möglich, damit diese Freiheit auch erarbeitet werden kann. In der Bibel steht aber Folgendes: In Freiheit leben kann ich nicht durch positives Denken oder sonstige Methoden erreichen. Ich kann mir diese Freiheit nicht selbst verdienen und darauf hinarbeiten. Und positiv bleibende Veränderung in unserem Leben kann nicht durch pure Willenskraft erzwungen werden, auch wenn es vielleicht die eine oder andere Richtung gibt, die uns das klar machen will, Selbstsuggestion und ach, frag mich nicht. Am Ende sind wir schwach und wenn wir nicht komplett durchdiszipliniert unser Leben bis zum Tod leben, dann werden wir Einbrüche erleiden und wir werden versagen. So sieht's aus. Es gibt auch keine 1000 erreichbaren Punkte im Himmel, falls jemand denkt, er war eigentlich immer in der Kirche und hat also seit der Konfirmation die Unterschrift abgeholt, vergesst es. Könnt ihr wegtun, so ähnlich mit dem Zahnpass. Leben in Freiheit beginnt mit Jesus. Leben in Freiheit beginnt mit Jesus. Und die Bibel sagt, dass keiner zu Gott kommen kann, außer durch Jesus. Im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, sagt Jesus das von sich selbst. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Bin ich froh, dass das hier drin steht. Huh, sonst wäre was los, dann wäre das hier quasi vor die radikale Kirche hier. Das hat Gott so geschrieben. Ich gebe es einfach nur weiter. Und ich bin froh drin, denn Gott kanalisiert diese ganze Sinnsuche auf eine Person, auf Jesus Christus. Und das macht es sehr einfach, aber auch in manchen Fällen sehr schwer. Die Wiederherstellung unseres eigentlich von Gott gewollten Lebens ist möglich. Und zwar, weil Jesus für unsere Zielverfehlung, für unsere Sünden gestorben ist. Und die Bibel sagt, dass Jesus ein wirklicher Mensch war und ein wirklicher Gott. Ein wirklicher Mensch wie du und ich. Er war müde und hungrig und wütend. Er war liebevoll, geduldig, genervt, er hat Schmerzen gefühlt. Und die Bibel sagt, dass er der Einzige war, der den kompletten Willen Gottes getan hat. Einen ganz interessanten Gedanken, den ich gehört habe von meiner Lieblingsband, den Casting Crowns. Gott, Jesus, hat nie das Vergnügen der Sünde erlebt. Das ist ja auch kurzfristig bringt, sind wir doch ehrlich. Nur den Schmerz der Sünde. Das fand ich schon ein krasser Satz. So. Der hatte eben nicht mal ein kleines Vergnügen irgendwie, wo man sagt, ja gut, dafür hat es sich gelohnt, mal ein Neighbor knows. Jesus hatte nie das Vergnügen, das Sünde ja auch kurzfristig bringt. Er hatte nur den Schmerz der Sünde. Und wenn wir glauben, dass Jesus der von Gott gesandte Retter war, dann werden wir gerettet. Punkt. So heißt das ursprüngliche Wort. Für Rettung, Erlösung, Wiederherstellung, Schutz, Bewahrung, Heilung, Heilwerden. Wir sagen halt gerettet. Aber ich finde, wenn man weiß, dass da noch diese Dinge dahinter stehen, Erlösung, Wiederherstellung, Schutz, Bewahrung, Heilung und Heilwerden, und zwar in unserer Gottesbeziehung, in unserer Lebensbestimmung, in unserem Körper, was Krankheit betrifft, Jesus heilte Menschen, Befreiung von der Macht des Feindes, der uns das Leben hier schon auf der Erde zur Hölle machen will. Wir können persönlich Fesseln entkommen, die durch unsere Fehlentscheidungen im Leben verursacht wurden. Frei werden von Süchten ist bei Jesus möglich. Frei werden von schlechten Angewohnheiten, miesen Gedanken, mieser Laune. Jesus ist aber nicht nur gestorben und das war's. Die Bibel sagt, Jesus ist auferstanden. Jesus ist auferstanden. Und damit haben wir die hundertprozentige Gewissheit auf ewiges Leben durch Jesus. Er hat den Tod besiegt, das singen wir hier. Sonntag für Sonntag gibt es bestimmt immer ein Lied. You conquered death. Halleluja. Jesus hat den Tod besiegt. Und wir werden auferstehen. Das heißt, wir haben eine Ewigkeitshoffnung. Die muss man mal suchen in anderen Ideen und anderen Gruppierungen. Wir haben diese Heilsgewissheit von Gott bekommen. Wir glauben das, deswegen singen wir das, hoffe ich doch. Oder umgekehrt. In Johannes 10, Vers 10, da steht Folgendes. Ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber, sagt Jesus, bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Ich plage mich gerade so ein bisschen mit Schmerzen rum. Also es ist total untertrieben, aber ich will ja nicht jammern. Und ich finde, ich bin überhaupt noch nicht heil geworden, ehrlich gesagt. Es kotzt mich tierisch an. Aber ich bin inzwischen so weit, dass ich weiß, dass Gott für mich Gesundheit vorgesehen hat und dass der Zeitpunkt kommt. So sieht's aus. Ich will dieses Leben in Fülle. Und das heißt für mich auch frei von Schmerzen, so in meinem ganz persönlichen Leben. Und für jemand anderen heißt das vielleicht was anderes. Nicht nur irgendwie durchkommen. Hauptsache gesund und genug Geld auf dem Konto. Das ist nicht die Fülle. Und deswegen merke ich auch, kann ich an Gott dranbleiben, weil ich merke, zum Beispiel so ein Satz, ha ja, Hauptsache gesund. Das stimmt überhaupt nicht. Ich merke, dass Gottes Fülle, außer diesen Dingen, die ich gerade aufgezählt habe, irgendwie so ganz tief in mir beginnt und dieses Dranbleiben, obwohl das noch nicht fertig ist, obwohl das noch nicht durch ist, mich füllt. Und dass es für mich auch ein totaler Segen ist, an Gott dranbleiben zu dürfen. Auch das ist nicht selbstverständlich. Wie viele Menschen sind enttäuscht von Gott und genervt und kehren ihm den Rücken oder machen wirklich Urlaub, weil sie sagen, wow, jetzt habe ich schon so viel gebetet, hilft doch eh nichts. Aber ich merke, ich habe Leben in der Fülle, weil mein Leben eben nicht nur aus einem gesunden Körper besteht, sondern auch aus ganz vielen anderen Dingen. Gott hat alles getan, dass wir in diesen Erlösungsprozess uns einklinken können. Das ist wie, wenn ihr Kletterer seid oder so und dann klettert man hoch und dann muss man sich irgendwo einklinken und dann ist man da in diesem System und kommt weiter und weiter. Wenn wir es wollen, Gott zwingt uns nicht. Und das finde ich wirklich ein ganz großes Plus. Gott zwingt uns nicht. Gott liebt und liebt und liebt und liebt und liebt und liebt uns. Und wir können Gottes Kraft und Liebe und Freiheit in unserem Leben erfahren. Aber dazu braucht es die Erkenntnis, ich pack's nicht. Mein Leben läuft irgendwie am Ziel vorbei. Meine Wünsche und meine Leidenschaften beherrschen mich anstatt andersrum. Neid und Unzufriedenheit haben viel Platz. Wut und Zorn und Ängste bestimmen oft mein Handeln. Und ich bin weit davon entfernt, ein Leben in Fülle zu leben. Mein Herz ist ruhelos. Ich kann es nie zufriedenstellen, nicht mal durch ausgedehnte Shoppingtouren. Nur kurzfristig. Ich brauche Jesus in meinem Leben, der mir Frieden mit Gott bringt und mir meine Lebensbestimmung wiedergibt. Das war ein kleiner Exkurs jetzt über den Galater 5. Lasst uns wieder zurückkommen zu diesem Psalmisten, der Psalmschreiber, der darüber nachdenkt, warum es den anderen so gut geht. Der kommt dahinter, dass sie eben nicht das Leben in Gottes Gegenwart leben, wenn sie diese Wege, die sie gehen, weiter beschreiten. Wenn sie weiterhin ihre Steuern hinterziehen, wenn sie weiterhin andere Leute fertig machen und kaputt machen und auf ihre Kosten leben. Klammer auf, wo lebe ich eigentlich auf Kosten von anderen? Ah, Klammer zu. Der Psalm 73 geht aber noch weiter und er kommt zu dem Schluss, hey, das kann schon sein, dass bei denen irgendwie augenscheinlich alles glatt läuft, doch ich gehöre immer noch zu dir. Du hältst meine rechte Hand. Du, Gott, wirst mich nach deinem Rat leiten und mich schließlich in Ehren aufnehmen. Wen habe ich im Himmel außer dir? Du bist mir wichtiger als alles andere auf der Erde. Bin ich auch krank und völlig geschwächt, bleibt Gott der Trost meines Herzens. Er gehört mir für immer und ewig. Ja, Urlaub von Gott. Wenn wir so ein Bedürfnis haben, könnte es dann sein, dass wir einem ganz fatalen Missverständnis aufsetzen vom Evangelium. Wer will denn schon allen Ernstes Alkoholsucht den Vortritt geben und nicht lieber frei davon sein? Wer will schon allen Ernstes die innere Leere behalten, anstatt angefüllt werden mit Gottes Wesen und Gottes Liebe? Wenn wir das Gefühl haben, wir müssten weg von Gott, und ich habe das in meinem Leben tatsächlich ja auch schon mal gemacht, mal Urlaub von Gott, da sagt du, ab in die Besenkammer, ich mache jetzt, was ich will. Ich empfand Gottes Gebote als einengend und nicht auf meine individuellen Wünsche angepasst. Geht ja gar nicht. Und ich habe mich auf die Seite dessen geschlagen, der schon Adam und Eva ins Hirn gepustet hat. Sollte Gott gesagt haben, das meint er doch nicht so. Gott ist ganz schön gemein. Der will dir das Leben schwer machen und lacht sich dann kaputt, wenn du versagt hast. Ich habe das vom Galater nicht kapiert. Die Methoden des Widersachers haben sich übrigens auch nicht geändert, so wenig wie die Menschheit an sich. Der Dieb kommt nur, um zu schlachten und zu vernichten, aber Jesus, der schenkt Leben in Fülle, wenn wir ihn bitten, der Chef in unserem Leben zu sein. Ach ja, man könnte die Sache noch anders betrachten. Wie wäre es denn, wenn der Chef ähnliche Gedanken hätte?
Okay, wie viele Finger zeige ich gerade?
Hör zu, Bruce. Du solltest den Herrn nicht in Versuchung führen.
Wenn du es nicht kannst, mach das auch gut.
3, 2, 4, 9, 6, 8, 1.
Okay. Und wie viele jetzt?
7. Du hast dich massiv über mich beschwert, Bruce. Und offen gestanden nervst du mich.
Warte. Komm mir nicht zu nah. Wenn ich mich in die Ecke gedrängt fühle, werde ich zum wehenden Tier. Ich will dir nicht wehtun, aber ich kann mich so schlecht beherrschen.
Du hast seit der 5. Klasse keine Schlägerei mehr gewonnen. Und das ist gegen ein Mädchen gewesen.
Ja, aber die war riesig. Sie ist sitzen geblieben.
Und die Sonne hat dich geblendet. Ach, das Ego. Egal, du bist hier, weil ich einen Job für dich habe.
So? Was für ein Job?
Mein Job. Wenn du denkst, du kannst es besser, jetzt hast du die Gelegenheit. Wenn du dieses Gebäude verlässt, wirst du ausgestattet sein mit all meinen Fähigkeiten.
Klar. Wenn du meinst, Kumpel.
Auch diejenigen, die den Film vielleicht noch nicht als Ganzes gesehen haben, können sich vielleicht im Kopfkino ausmalen, was passieren wird, wenn Bruce loslegt. Die sehr, sehr gute Nachricht, die ich jetzt zum Schluss noch für euch habe, ist: Gott macht nie Urlaub von uns. Gott macht nie Urlaub von der Welt. Gott schläft nicht, sagt die Bibel. Nie. Gott bleibt treu und ausdauernd an uns dran. Seine Geduld ist schier unerschöpflich. Wenn du Jesus in deinem Leben hast, dann hast du die Rechnung mit dem Wirt gemacht. Sie ist bezahlt. Mit Jesus in deinem Leben sieht dich Gott schon als komplett wiederhergestellt. Er hat dich genauso schon vor Augen. Auch wenn du hier noch in einem Prozess bist der Veränderung, eingeklinkt. Gott sieht dich schon als already ready. Ich lade dich ein. Ich lege es dir ans Herz. Ich bitte dich, darüber nachzudenken und seine Herzenstür aufzumachen, damit Jesus schnurstracks einziehen kann und du nicht mehr suchen musst, wer oder was das Loch stopfen kann. Jesus sagt, er steht vor der Tür, er klopft an. Stellt euch das mal vor. Es ist nicht so, dass ihr an seiner Tür stehen müsst. Jesus steht vor eurer Tür, ist euch das klar? Hammer, welcher Gott tut das? Jesus steht vor der Tür und er wird als Erster aktiv und macht. Also nicht so wie Penny, sondern er klopft an und sagt, hey, und er wartet. Und dann kommt der nächste Schritt, aber der kommt von mir, oder? Ich gehe zur Tür und dann mache ich die Klinke runter und mache auf. Wow, und Jesus steht da und sagt, hi, alles klar, darf ich reinkommen? Nee. Ich mach weiter wie vorher. Mensch, das ist doch nicht die Option für unser Leben. Er sagt, er steht vor der Tür und er klopft an und wenn du aufmachst, zieht er bei dir ein. Klinke machen, aufmachen, runterdrücken. Und Freiheit und Frieden mit Gott und Wiederherstellung warten auf dich. Amen.